werte Hörerinnen und Hörer des Bewegungsarten-Podcasts, herzlich willkommen zu eurer zweiwöchentlichen Triathlon-Dosis. Von mir, Georg Buchholz, und mein Co-Kommentator Matthias Nassala.
Jawohl.
Hallo.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Gregor. Wednesday as usual.
Richtig, wir nehmen zwar Dienstag auf, zwar unterschiedlich, aber heute am Mittwoch
kommt er raus. Mittwoch. Generell nehmen wir es ja Dienstag nach harten Hill-Raps auf. Von daher müsst ihr uns den Anfang immer ein bisschen entschuldigen, falls der noch nicht flüssig ist.
Weil wir ja, für dich sind es ja ein bisschen weniger hart, hat man ja gesehen. Nach meinem Instagram-Post hat man ja gesehen, dass du eigentlich immer nur die Hälfte machst.
Der Coach hat immer recht. Der macht einfach, was er will.
Aber insofern kann man ja schon sagen, ne? Also erstmal sorry für den Post, muss ich mich im Nachhinein entschuldigen, aber ich hab das nicht so richtig im Blick gehabt.
Ja.
Aber letztendlich lässt sich ja doch dich trotzdem im guten Licht dastehen, weil du hast ja auf deinen Körper gehört.
Genau. Bei mir war ein Anflug von Erkältung, habe ich gespürt. Und deshalb, damit der Gregor auch das Ganze richtig macht, habe ich gedacht, ich laufe trotzdem locker mit ihm, um das zu überwachen, dass die Hill-Raps von ihm auch richtig durchgeführt werden. Und Win-Win, ich wurde nicht richtig krank und der Gregor hat die Hill-Raps in Perfektion ausgeführt. Von daher, heute hat es wieder besser geklappt.
Sehr gut, heute genau. Ein alter Performance. Gut. Und wieder ordentlich was passiert, ne? Wir hatten ja am Anfang so ein bisschen Angst gehabt, naja, okay, im Winter wird es von dem Thema her auch so gerade von den Wettkämpfen her ein bisschen mau. Mhm. Und jetzt, ehrlich gesagt, ey, mir fällt auf, wie lang eigentlich die Saison ist.
Ja,
Wahnsinn, ne? Ich meine, wir haben jetzt immer noch, worauf können wir an Themen zurückgreifen? Wir haben Island House Triathlon, yep. Ironman Bahrain, es gab an Wettkämpfen Ironman Arizona, Ironman Cozumel.
Das war alles innerhalb von 2 Wochen. Ja. Und die, außer Arizona, alles an einem Wochenende. Ne?
Mhm.
Und man darf jetzt nicht vergessen, in Bahrain, immerhin hatten 2 Leute die Chance auf 1 Million extra. Das ist im Triathlon immer noch eine Megasumme.
Nicht ganz so selbstverständlich.
Nee, nicht ab null selbstverständlich. Und ich finde auch, zumindest an der deutschen Triathlon-Welt ist das so ein bisschen vorbeigegangen. Klar, kein Deutscher dabei, der die Chance hat. Aber mal 1 Million obendrauf, dieser Jackpot, irgendwie, finde ich, kriegt der nicht genug Beachtung.
Fassen wir nochmal zusammen. Welche Rennen haben dazu gehört? Du hast es ja schon mal gesagt, glaube ich, im letzten Podcast. Aber
also, dazu haben gehört der 73 Dubai Ende Januar. Das weiß ich ganz genau, weil der Javi Gomez sich in Lanzarote im Januar auf einem Zeitfahrt vorbereitet hat, um irgendwie dahin zu fliegen.
Mhm.
Hat dann gewonnen, genau wie die Rüff. Und dann ewig nichts und im September war es, glaube ich, nur die 73 WM. Das war das zweite Rennen. Und dann jetzt im Ende November das letzte Rennen, das dritte. Und man muss alle 3 Rennen gewinnen, um diese Million on top zu bekommen. Dollar wohlgemerkt.
Daniela Rüff und Javi Gomez hatten beide die Möglichkeit dazu.
Ja. Und ich hätte auch, also die Rüff hat es sehr ernst genommen und der Javi hat auch mal schwer gepostet, dass er hart trainiert. Also ich hätte es auch beiden
zusammen gegeben. Auch mit Mario, ne? Auf Mallorca waren die auch zusammen.
Waren die zusammen? Das wusste ich gar nicht.
Haben gemeinsam so ein paar Tempolauf-Sessions absolviert. Mario hat sich ja noch auf den Island House Triathlon, auf den wir ja später noch zu reden kommen können, vorbereitet. Javi auch primär auf Bahrain.
Weißt du, was ein Skandal ist? Entschuldige, dass ich dich unterbreche.
Kein Problem.
Der Javi hat meinen geheimen Laufspot auf Mallorca entdeckt. Da habe ich nämlich Bilder gesehen.
Sind auf so einem Radweg irgendwie gelaufen, oder?
Na, das ist oben, ich darf es gar nicht laut sagen, in der Nähe von Can Picafort im Naturschutzgebiet. Das ist sensationell, da zu laufen.
Okay, da sind wir ständig gelaufen. Das war unsere, da sind wir mit einem Auto mal hingefahren und das war im Prinzip unsere typische Samstags Tempo-Dauerlaufrunde.
Da habt ihr Tempo-Dauerlauf. Ja. Da ist ja schon ordentlich Gefälle, ne?
Ja, da ist teilweise ordentlich, also kommt drauf an. Wir haben früher in der Saison im Winter haben wir halt, damals teilweise bis zu einer Dreiviertelstunde halt Tempo-Dauerlauf gemacht. Mhm. Und ich sag mal, da ist es Gefälle, da geht es ja auch nicht so primär um Zeiten oder jetzt so um den Megaspeed. Und da haben wir das einfach, weil es auf einer Runde einfach auch viel, viel angenehmer ist. Und wenn du auch eine Runde halt nicht 100 Mal laufen musst, sondern die halt mal ein bisschen größer ist.
Ja.
Und außerdem konnte Joel Filio uns damals auch ein paar Mal sehen, weil dann sind wir schon so 3 Mal vorbeigekommen oder so.
Ja.
Und dann sind wir halt da gelaufen. Haben natürlich versucht, das einigermaßen konstant zu halten, auch mit dem Gefälle.
Mhm.
Und ansonsten haben wir davor, es gibt ja davor, ist ja schon noch so ein bisschen flach, da haben wir im Prinzip so Mile-Raps gemacht.
Okay.
Ja.
Aber cool zu laufen.
Cool zu laufen, ja, halt weicher Untergrund und so.
Ja,
ne?
Und schön dann runter, Blick aufs Meer und so. Ach, herrlich. Finde ich einen der besten Spots zum Laufen, den ich kenne.
Aber wollen wir ja nicht zu viel verraten.
Nee, stimmt. Du warst beim Ravi, entschuldige, ich habe dich unterbrechen, weil der Ravi
ich war eigentlich schon fertig, ja. Aber die sind halt auf unserem Radweg. Ich glaube, die sind zwischen, ich glaube, noch nach Alcudia auf diesem Radweg waren die und haben dort...
Richtung Polenza?
Oder ja, genau.
Playa de Moro?
Ja, in die Richtung Polenza hoch.
Okay, ja. Haben sie wahrscheinlich ein paar Radfahrer überholt beim Laufen, aber na gut. Ja, Bahrain. Also beide hatten die Chance, Javi Gomez und Daniela Rüff. Und was soll man sagen? Für den Javi jetzt ging es super los, ne? Der hat, glaube ich, fast eine Minute Vorsprung gehabt nach dem Schwimmen. Also ja. Mega stark, völlig alleine aus dem Wasser. Warum er das gemacht hat, ist mir zwar nicht so ganz klar.
Das ist die Frage, ob er davon überhaupt so viel hat. Ne?
Ja, das hat mich...
Ich sag mal, bei der 70-3, ja gut, da war Ben Canute, den hat er auch dann ziehen lassen.
Ja, aber das...
Aber so ganz, nicht... aber wirklich so eine Minute. Andererseits, Minute haben oder nicht haben, ne?
Ja, aber dass er nicht schon... Terenzo Bosoni da wegfährt, mit einer Minute Vorsprung. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie viel Körner ihn das extra kostet. Wahrscheinlich wirklich nicht besonders viele, weil sonst kann ich mir das nicht erklären.
Ja, also er wird jetzt nicht so, generell es ist ja schon noch irgendwo ein Wettkampf, ne? Und dann sagst du da auch nicht so, ja gut, dann gehe ich mal richtig locker an, weil es kommt dann einfach zu locker vor und er hat einfach dann doch das Schwimmniveau, was dann einfach, gerade wenn es dann auch reißt, ne? Also gerade zum Christian Blumfeld oder so hat er dann auch den Abstand hergestellt, das ist ja dann auch, der ist ja jetzt auch kein schlechter Schwimmer. Nee. Ja, wenn es einmal reißt und Javier dann seine Bahn ziehen kann, dann ist er da auf jeden Fall weg.
Wie sehr triggert den diese Million, glaubst du? Der hat sie noch nicht gewonnen. Ne? Nee,
nur die Rüff hat sie gewonnen. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es die Million jetzt nicht geworden ist. Klar, es ist natürlich irgendwo schade. Er hat natürlich schon so das ein oder andere Sümmchen hat er schon gewonnen.
Ja.
Und es ist ja wirklich so, letztendlich ist es ja nicht hauptprimär die Kohle, die gewinnt. Nee. Es ist natürlich dieser besondere Reiz, diese drei hochkarätigen Rennen zu haben. Und du musst halt alle drei gewinnen, um halt der große Champion zu sein. Das ist schon so eine Sache, die ihn triggert. Das auf jeden Fall.
Aber eine Million ist halt auch für den Javi jetzt mal mehr als ein Taschengeld.
Also ja, natürlich. Ist ja schon, ne? Ja, natürlich. Ich sage jetzt nicht, dass er jetzt direkt danach abwinkt. Ne? Nee, ne? Aber andererseits, irgendwo musst du ja im Sport, kannst du da nicht davon ausgehen. Auch, also selbst wenn du ein Javi Gomez bist, sowas kann passieren. Ne? Also das ist natürlich irgendwo dieses Risiko, was du als professioneller Athlet hast. Ja. Du kannst das, du solltest nicht vorher das Geld ausgeben, bevor du es nicht gewonnen hast.
Ach so? Ah, na gut.
Und ja, aber vom Typ her ist schon komisch, ne? Ist interessant. Ihnen scheint auch so eine kleinen Bausteine so zu motivieren, zu sagen so, ey Kane, das ist mein Projekt, so diese drei Rennen und da diese Million klar zu machen, weil er geht ja jetzt zum Beispiel nicht direkt, was viele ja immer, worauf wir viele ganz speziell warten, auf Hawaii und sagt zum Beispiel für mich, ah, das ist für mich das nächste Big Race.
Ja.
Ich weiß jetzt auch nicht gerade so, ob und wie er jetzt mit Olympia abgeschlossen hat oder inwiefern ihn jetzt die Silbermedaille da ihn jetzt reicht oder nicht.
Ja.
Ich vermute eigentlich schon noch, dass er da nochmal angreift. Und dann kommt aber noch hinzu, er ist irgendwie schon noch ein Sportler, der doch, sag ich mal, immer noch mehr das macht, worauf er Bock hat. Also ich glaube schon, dass ihn so 70-3-Distanz und kurze Distanz ihn auch einfach mega viel Bock macht und er das auch einfach deswegen weitermacht. Und solange da noch so richtig geile Ziele sind, mit einer Million zum Beispiel, dann nutzt er das halt so aus.
Weil, er hat ja gesagt, dass er eigentlich, also unter der Hand zumindest, dass er einen Ironman dieses Jahr machen wollte, was er anscheinend jetzt nicht gemacht hat. Ich meine, er könnte jetzt noch 4 Wochen...
Ja, aber ich glaube, er hat zwischendurch auch gemerkt, dass es dann auch gerade in der WTS ist natürlich sehr gut gelaufen.
Ja.
Hat er auch Montreal gewonnen, hat er selbst geschrieben jetzt in seinem letzten Instagram-Post, war eins seiner besten, also trotz Bahrain, einer seiner besten Seasons soweit.
Ja.
Und...
73 WM auch noch so nebenbei, ne?
Also, ja. Und es scheint ihn ja schon auszufüllen. Also es ist nicht so wie jetzt auf dem deutschen Markt, wo man ja quasi dann doch entweder guckt so, okay, Kurzdistanz und naja, jetzt wird so die, mach mal ein bisschen Mitteldistanz so als Sprungbrett, aber dann geht's natürlich rüber. Mhm. Das ist, glaube ich, da, das habe ich ja schon mal gesagt, ne, dass es im Ausland teilweise auch anders angesehen ist und so. Und ja.
Aber für seine Verhältnisse muss man sagen, schwaches Rennen.
Ja.
Für seine Verhältnisse, also ne, das ist ganz hoch.
Aber es ist wieder so, also er hat ja schon ab und zu mal schwache Rennen gehabt und Aber es ist halt trotzdem Wahnsinn, was er halt immer noch draus macht. Ne?
Ja, ja.
Also er wird halt Vierter.
Ja.
Und auch ein Sven Riederer, auch wenn der jetzt nur schon ein paar Minuten Abstand hatte, das ist ja kein Schlechter. Auch er hat schon eine Medaille bei Olympia gewonnen. Ist zwar schon jetzt auch ein paar Jährchen her und so.
Ja.
Aber auch er ist immer wieder von richtig gutes Resultat gut. Und ja.
Und auch dahinter, ne? Peter Himmerich, Matt Troutman, gut, der war lange verletzt, Ronny Schielknecht, auch Horst Reichel, das sind ja jetzt alles, das sind ja keine Flaschen, ne? Das sind ja gute Triathleten.
Ja.
Und wenn der Javi am Ende 1,17 läuft, naja, dann zieht er das auch nicht mit dem Messer zwischen 10 durch. Also da bin ich mir auch noch sicher, ne? Das ist dann so ein Ausdruck.
Ja, wenn du es halt dann irgendwie merkst und irgendwie dann, und das ist halt nämlich das Ding, wenn du antrittst und du trittst ja dort an, weil du die Million gewinnen möchtest, es ist ja so dieses All or Nothing.
Ja.
Und dann, wie hart verteidigst du deinen dritten Platz?
Ja. Es ist halt, das Radfahren da ist extrem windanfällig. Das hat keine Höhenmeter, aber extrem Seitenwind.
Ja.
Und naja, dass ihm das nicht so super liegt, sagt er ja auch selbst.
Hat er dir mal gesagt.
Hat er auch gesagt. Und das sieht man auch ganz klar. Ne? Also eine 2,06 gegen die 1,58 vom Bosoni. 1,58,00. Naja, das ist schon ein großer Unterschied, ne?
Ja.
Trotz 10 Meter Windschatten oder 12 Meter Windschatten offiziell. Aber das ist schon ein mega Unterschied. Und das kann halt auch ein Javi Gomez nicht mehr reinlaufen.
Oh lala. E-Mails. Ja, Terenzo Brosoni generell. Muss man einfach sagen, der hat nochmal eine richtig gute Herbstsaison.
Der Überraschungsmann des Novembers.
Ja. Also ist ja generell, ne? Aber da bin ich natürlich irgendwo wieder so ein bisschen der falsche Mann, weil ich ja jahrelang in der Kurzdistanz quasi verschwunden bin und teilweise so alles andere drumherum ausgeblendet habe. Und Terenzo Bosoni war damals, als ich so noch so Jugend war und so da geträumt habe, da hochzukommen, war er ja Juniorenweltmeister, zweifacher Juniorenweltmeister. Hey? Ja,
oh,
ja.
Das wusste ich gar nicht.
Mhm. Zweifacher Juniorenweltmeister. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt zu oft vorkam oder so. Ich glaube nicht mal, Alistair hat jetzt irgendwie das zweimal hintereinander gehabt. Ja, und deswegen war er für mich eigentlich so, oh, Terenzo Bosoni, und das war so 2002, 2003.
Okay.
Damals in 2003 hat er in Neuseeland seinen Titel verteidigt, und deswegen habe ich mir gesagt, so, boah, jetzt geht's ab, und habe immer so eigentlich so ein paar Jahre jedenfalls erstmal noch so ein Auge auf Terenzo gehabt, und der ist aber nie so richtig, hat es auch auf der Kurzdistanz nie so richtig weiter versucht, beziehungsweise die ersten Weltcups waren auch bescheiden und so. Und irgendwann habe ich ihn dann komplett aus den Augen verloren.
Mhm.
Weißt du, er hat ja dann irgendwann so eigentlich auch auf 70,3 gemacht und so. Und irgendwann jetzt so eigentlich, ist gar nicht so lange her, dann taucht er auf einmal wieder auf und ich denke mir so, ach krass, Terenzo, der macht noch Triathlon. Weißt du?
Und du glaubst nicht, wie viel 70,3 der in seinem Leben gewonnen hat. Ich habe da irgendwann mal eine Auflistung gesehen, konnte ich selber nicht glauben.
Mhm.
Ich glaube, zweifacher Weltmeister 70,3 in ganz jungen Jahren, wo das noch in Clearwater war, da so ein ganz flaches Race in Florida. Der hat, Andy Potts hat, glaube ich, noch mehr gewonnen. Der hat unfassbar viele 70-30 gewonnen, wirklich. Müssen wir mal recherchieren, wie viele. Der hat über 30 gewonnen, bin ich mir fast sicher.
Ja, aber wie gesagt, dann so richtig eigentlich aufgefallen sind dann eigentlich wieder so die letzten zwei Jahre. Wahrscheinlich auch, weil sich dann mein Fokus wieder verändert hat.
Klar.
Aber das ist so ganz lustig, weil von ihnen habe ich eigentlich so erwartet, naja, da wird jetzt so eine Monster-Karriere kommen und so. Und krass, das ist der nächste Olympiasieger. Und
okay.
Er hat so für mich so eine komplett andere Richtung eingeschlagen.
Ja, witzig, weil, also, wenn er eine Schwäche hat, haben immer alle in der Mitteldistanz gesagt, er hat seinen Lauf am Ende. Aber dass er dann in der Kurzdistanz, zumindest in der Jugend, dann doch so stark war, auf Gottes Willen.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die, also gut, andererseits, es kann auch sein, dass er da wirklich durch, ich kenne die Rennverläufe jetzt nicht mehr, auf jeden Fall war er zweimal.
Aber ich wusste gar nicht, dass er auf der Kurzdistanz überhaupt so stark war, aber zweimal Juniorenweltmeister. Naja, und er hat auch jetzt hier, also in Island House, völlig überraschend Zweiter, finde ich, völlig überraschend, ganz knapp verloren. Aber hier jetzt auch zweiter Platz, hinter dem Überraschungssieger, halbe Minute Abstand, echt stark, oder?
Ja.
Ist dann halt gecatcht worden nachher beim Run, aber muss ja relativ spät gewesen sein, von daher.
Wobei es halt, ich habe ja schon vorhin zu dir gesagt, so Terenzo, also eigentlich schade, mega gut drauf. Zwei richtig gute Leistungen und eigentlich zweimal so knapp am Sieg vorbei. Also einen hätte er eigentlich schon fast verdient gehabt.
Hätte er verdient gehabt, ja.
So ist er halt, naja, zweimal Zweiter. Christian Blumfeld,
ja.
Da war ich mega gespannt.
Erklär doch mal,
um mega Zuhörer, gespannt.
Die von der Mitteldistanz kommen, wer Christian Blumfeld ist.
Ja, Christian Blumfeld, ein junger Norweger, 23 Jahre jung. fing eigentlich so ab, naja, ich sag mal, aufgefallen ist er schon ab 2015, so ab 2016 hat er in der WTS sein erstes Podium gemacht. Oh. Ja, war bei den Olympischen Spielen 13. oder so und hat eigentlich hat er dieses Jahr so seinen krassen Durchbruch gehabt. Er ist Dritter overall geworden in der WTS-Saison, also Bronzemedaille in der WTS mit, ich glaube, 3 Podiums, 2-mal Zweiter, 1-mal wow. Dritter.
Okay. Sieg noch kein.
Sieg hat er noch keinen. Mhm. Hat aber den Super League in Jersey gewonnen.
Ja.
Mit einer, also, und da hat man wirklich gesehen, der Typ ist verrückt. Also wirklich, er ist wirklich verrückt. Der ist meiner Meinung nach, vom Kopf her muss er härter sein als die Brownies. Oh. Der hat abgezogen, also gerade Super League ist ja dann auch wieder sehr kurze Sprintdistanz und gibt es ja mehrere Durchläufe. Und so den letzten Lauf hast du gesehen, es waren 2 Kilometer, er wollte so eine richtige Marke setzen. Ne? Mhm. Und er ist die gefühlt durchgesprintet. Also es war eigentlich so, wo wir unsere Gänsehaut-Momente hatten, war eigentlich auch dieser Moment eigentlich so in meinem Kopf.
Okay.
Wie er vom Rad steigt und das Ding durchhaut. Und er ist ja auch noch so eine große Erscheinung. Er ist ja jetzt nicht der Dünnste. Und diese 2 Kilometer, also es ist unglaublich. Es sah aus, als würde er jetzt so für einen 400-Meter-Race jetzt da rauslaufen. Und hat einen Johnny Brownlee und einen Richard Murray also wirklich komplett überrumpelt.
Wahnsinn.
Und es gibt ja in Skeleton immer so Sprüche so von wegen so, yeah, Laktatdusche und so, wo ich mir also denke, naja, unterhaltet euch mal mit einem 15-Meter-Läufer. Also wir Triathleten können leider kein Laktat bilden und so oder bis zum Kotzen oder so. Ja. Und er hat wirklich, also er hat das Ding natürlich dann souverän gewonnen. Und er hat wirklich im Ziel, er hat wirklich gekotzt.
Ja.
Also er hat wirklich gekotzt und er ist nicht nur von wegen so, oh, er hat so einen Spruch, sondern er hat es wirklich gemacht. Er ist so krass, hat er sich dafür ausgehabt. Also er ist mental so mega, mega stark. Und ja, generell in der WTS auch einer der aktiven Athleten, einer, der auch auf dem Rad immer sehr aktiv ist. Also wirklich verrückt.
Okay.
Ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgeforscht. Also wenn du auch googelst, ist ganz lustig, was so, wenn du jemanden googelst, was so als erster Vorschlag kommt.
Mhm.
Bei Christian Blumfeld ist es Christian Blumfeld und dann Weight. Sein Gewicht.
Okay.
Wie gesagt, er sieht natürlich, wenn du mal gesehen hast, er hat einen mega Brustkorb, muskulös, also er sieht doch sehr muskulös aus.
Ja.
Ist doch.
Wie ist denn sein Weight?
Ich habe gehört 73 Kilo bei 1,77.
Ui.
Also es ist jetzt nicht das Leichteste.
Ui.
So vom Verhältnis, muss man schon sagen, aber mega viel Power.
Richtig Power.
Mega viel Power und er läuft trotzdem super schnell und muss vom Kopf her. Also wirklich wahnsinnig stark sein. Teilweise
fast verrückt. Oder wie?
Wahnsinn. Also schon so ein bisschen. Mhm. Auf eine andere Art und Weise, aber er hat ja dann, nachdem Jersey war, die Saison an sich vorbei war, dann wollte er noch mal rein starten. Und ich habe ja auf Strava gesehen, da hat er teilweise so Radeinheiten gemacht von über 300 Kilometern. Dann wieder so 30 Kilometer Läufe. Und ich habe gedacht, was macht der denn? Ja. Worauf bereitet er sich vor? Aber das war seine Bahrain-Vorbereitung.
Okay.
Ne? So,
hat aber sich gelohnt. Also zweitschnellste Bikezeit mit Abstand. Ganz klar schnellste Laufzeit. Und naja, Sven Rieder, Javi Gomez und so weiter am Start.
Ja. Die Laufzeit finde ich gar nicht so beeindruckend. Allerdings, ey, guck dir die Radzeit, ey, guck mal. Die
ja,
Typen, ich weiß ja, wie es ist. Die Typen, die bekommen von ihrem Sponsor ein paar Wochen vorher ihr Zeitfahrrad hingestellt. Der ist, klar, hat er so ein bisschen so eine Grundposition eingestellt oder so, aber die haben niemals irgendwie irgendeine Analyse gemacht.
Das stimmt.
Dann hocken
ja.
sie den einmal rauf ja. und dann fährt da so ein Ding runter.
Schockt mich seinen
Durchschlag
also, nicht mehr.
Weißt du, und das ist halt, und ja. das mit 23.
Ja, mega. Also klar, also den ganzen Jungs da 6-7 Minuten, Horst Reichel 8 Minuten abgenommen. Ja, also ganz stark, du hast ihn ja vorher schon voll auf den Zettel gehabt.
Ja, ich war, also gut, ich habe gedacht auch, dass Harvey mehr kommt und so und ich habe ja. ihn eigentlich ganz groß im Duell mit Harvey gesehen und ja. Er hat schon öfters gezeigt, dass er Harvey eigentlich nicht fürchten braucht.
Okay. Ja, wird spannend, wie das mit dem Kollegen weitergeht. 73 WM hat er ja leider ausgelassen.
Ja, ja, also wir können auch aufatmen. Also er hat gesagt, so ab 2018 zieht, weil 2018 zum Glück geht es wieder los mit, dass die Olympic Points gesammelt werden.
Gott sei Dank, ey.
Das heißt, diese Abenteuer, die werden auf jeden Fall weniger werden.
Ja.
Und er hat auch schon gesagt, so okay, nächstes Jahr ist dann wieder Fokus. Er hat Bock, er wollte es mal ausprobieren.
Ja, die Mittel- und Langstrecker freuen sich, wenn wieder Olympiapunkte gesammelt werden müssen. Meine Güte. Aber eine Sache noch zum Männerrennen, für die ich mich total gefreut habe. Das ist der 5. Platzierte Matt Troutman, der Südafrikaner, weil der hatte wieder ein mega Unfall. Der wird ständig angefahren. Das ist unfassbar. Ich sehe so viel. Also ich habe noch nie so viele Instagram-Bilder gesehen von Leuten, die in Krankenhäusern liegen, wie von Matt Troutman. Immer liegt er so da mit Daumen hoch. Und der war jetzt wirklich komplett lange weg. Und der trainiert bei Brad Sutton auch. Hm. War Profi-Skipper, bevor er Triathlet wurde. Ja, das Interessante hierbei ist, der Kollege konnte nie schwimmen. Und jetzt war er wieder halt ein Dreivierteljahr weg vom Fenster und verletzt und so weiter. Das war sein erstes richtiges Rennen neben so ein paar ganz kleinen Local Race. Und jetzt kommt er in der ersten Gruppe aus dem Wasser mit, außer Javi Gomez, allen anderen. Also ganz interessant. Die Brad Sutton-Leute, ne, der hat angefangen 73 Rennen.
Das ist bestimmt der Trick, weil die beim Schwimmtraining nichts trinken.
Ja, genau.
No, das ist doch immer, von Brad Sutton, ja, ja. So, ja, du darfst nichts trinken, weil er trinkt ja auch nichts und so. Ich bin denke, ja, aber... Weg.
Immer dann, wenn eine Kamera da ist für eine Instagram-Story, siehst du, wie Brad Sutton gegen so eine Flasche steht. Ach, der alte Showmaker. Nee, aber hat mich sehr gefreut und ich mag den Kerl persönlich auch sehr gerne. Und mal sehen, was dann im nächsten Jahr geht. Also, starke Leistung. Und die Ladies?
Die Ladies, gab es die Rache der Holly Roberts?
Ja, die hat sich richtig gefreut. Hat sie ja bei der 73-WM so ein bisschen, war es ja so das große Duell mit Daniela Rüff und dann hat sie ja so ein Scheißtag auf dem Bike ausgestiegen und Rüff hat mit 8 Minuten oder 6 Minuten Vorsprung ganz locker gewonnen. Nicht so dieses Mal. Da hat nämlich die Holly gewonnen. Und zwar mit knapp 10 Sekunden nur vor einer unfassbar ranstürmenden Anna Haug. Da musst du ja gleich noch was dazu sagen, Gregor. Aber das müsst ihr euch mal reinziehen. Die Anna Haug ist eine 1,17 Mitte gelaufen. Das ist der zweite der Männer. Die ist so schnell gelaufen wie Terenzo Bosoni. Die ist schneller gelaufen als Ronny Schildknecht und. Ne?
Ja.
Die ist so schnell gelaufen wie Javi Gomez.
Ja.
Also das ist unglaublich, diese 1,17 auf dem Kurs, der nicht der schnellste der Welt ist. Das sieht man ja in meiner Zeit.
5 Minuten schneller als die Emma Pellant, ne? Als zweitschnellste Frau.
Unfassbar. Wer Emma Pellant kennt, weiß, wie stark sie läuft. Ja, sie ist 11 Minuten schneller als Daniela Rüff gelaufen, 6 Minuten schneller oder 5,5 als die Siegerin, das ist unvorstellbar. Was sagst du dazu, zu der Anna Haug-Leistung?
Ja, also prinzipiell freut es mich erstmal extrem für Anna, weil ich ja auch, ich habe beides erlebt, wie sie eigentlich so frisch in den Triathlon reinkam. Sie kam ja so, also für Kurzdistanzverhältnisse als schlechte Schwimmerin, das hat sie zwar immer weiter verbessert, trotzdem war sie immer sehr limitiert eigentlich auch von ihren taktischen Möglichkeiten. Mhm. Und hatte ich eigentlich früh herausgestellt, dass sie auf dem Bike eigentlich richtig hämmern konnte. Das zeigt sie auf der Mitteldistanz noch nicht so richtig. Und das ist halt auch das Wichtige, sie hat ja teilweise wirklich die Felder wieder zugefahren. Ne? Man muss halt, es war ja schon so, dass sie so mit als eine der letzten 3 von 65 Frauen da aus dem Wasser kam mit Abstand. Okay. Und dann musste halt auf dem Rad richtig Banane gemacht werden. Und und danach aber hat sie immer noch halt richtig gute Laufzeiten hingebrettert. Okay. Also das ist halt so eine richtig gute Spezialität, die sie hat. Sie kann halt auch wirklich nach hartem Radfahren, kann sie richtig gut laufen.
Okay.
So, also auch wirklich immer Spitzenzeiten bringen. Und freut mich mega, dass sie auch gerade nach ihrer langen Verletzungsphase, die sie ja hatte, gerade so 2016, dass es jetzt wieder läuft. Und sie hat aber auch viel, also man merkt so ein bisschen, sie hat ihre Unerfahrenheit, sie hat ja auch viel, ich habe jetzt die Ergebnisse nicht ganz offen, aber so allein an den Wechselzeiten, ne? Ich glaube, da hat sie ja schon fast gegenüber eine Holly Lawrence, ich will nicht lügen, ne? Fast eine Minute liegen lassen oder so. Ich hab jetzt hier nur...
Checken. Das als Kurzdistanzlerin, das wäre
ja... Ja, aber das kann ich super nachvollziehen, weil, man könnte denken, wir sind die besseren Wechsler, ich glaube, wir sind die schlechteren, weil wir es einfach ganz einfach haben. Ne? Wir laufen einfach geradeaus, schieben unser Bike rein und schlüpfen in die Schuhe und los geht's.
Okay.
Und auf der Langstrecke, da muss man erstmal seinen Beutel suchen und hin und da und das ist alles so kompliziert.
Geil.
Und ziehst den Helm, du kannst den Helm da anziehen oder am Rad oder so viele Entscheidungen, das gibt's bei uns nicht. Ne? Bei uns ist alles ganz klar und so, dann kannst du standardisiert dein Verfahren da abarbeiten, das ist da nicht. Ich habe auch bei meiner ersten und einzigen Mitteldistanz bisher einen eher unterdurchschnittlichen Wechsel gehabt.
Ehrlich, ja, interessant.
Weil das ist halt dann doch nochmal eine Umgewöhnungsphase.
Das stimmt.
Also wie gesagt, also bei Anna ist es wirklich, die wird auf dem Lauf in der Zukunft auf jeden Fall ein großer Faktor werden.
Ja.
Sie hat über das Schwimmen, klar, sie schwimmt immer noch so ihre Schwäche, sag ich mal, aber für Langdistanzverhältnisse reicht es, sie kommt als Dritte aus dem Wasser.
Ja.
Und du kannst auf deinem Satz dann einfach mehr machen. Ne? Also du hast einfach da taktisch mehr Möglichkeiten. Bin mal gespannt, ob sie sich dann doch mehr an das Zeitfahrrad gewöhnen und ob sie dann dort mehr die Power raufbekommt. Also sie kann auf jeden Fall richtig gut beschleunigen. Sie kann zwischendurch richtig, richtig gut Gas geben. Ist ja auch leicht, kann am Berg richtig gut fahren. Sie hat schon mal zu Kurzdistanzzeiten ein 70-3 gemacht. Da war das Radfahren im Verhältnis natürlich zu den anderen Spitzenathletinnen auch eher gemäßigt. Mhm. Das hat sie jetzt im Bahrain ja auch gezeigt, dass sie, wenn dann dort, am meisten Zeit drauf bekommt.
Ja.
Ja, bin ich gespannt, ob sie das so hinbekommt und wieder so da vom Niveau her mit Sitzposition und so weiter da sich da anpasst und so.
Ja.
Denn es ist ein Faktor und dann ist es ein Faktor, auf den sich die Athletinnen einstellen müssen. Mhm. Weil denn
also
sie ist im Laufen echt eine dominante Übermacht und ich bin wirklich der Meinung, sie ist eine Athletin, die das auch wirklich, das ist keine Eintagsfliege.
Okay.
Sie kann das abrufen, ja.
Eigentlich hatten immer alle Angst vor dem Lauf von Emma Palland, ne, bisher.
Und Anne Hauk ist meiner Meinung nach wirklich eine ganz andere Nummer. Es ist wirklich, ja. Sie ist, und das muss man auch sagen, sie ist, deswegen gab es ja auch im Verband beim DOSB so viel Trouble. Sie ist ja in London bei den Olympischen Spielen mit der zweiten Gruppe vom Rad gestiegen und hat eigentlich überhaupt keine Chance mehr auf den Sieg.
Ja.
Die war, also ihre Gruppe war so anderthalb oder weiß ich nicht, noch mehr Minuten distanziert und ist so schnell gelaufen wie die Spitze. Mhm. Also gewonnen haben wir damals Lisa Norden, also das Zweite geworden im Sprint gegen Nicolas Bierig.
Ja.
Anna Haug hat die gleiche Laufzeit gehabt.
Wow.
Oder eine Sekunde langsamer so.
Okay.
Wurde aber 16.
Ja,
aber es musste mal, also nur mal so, und man weiß ja, wie es vielleicht pusht, wenn du halt um den Olympiasieg läufst, ja, oder wenn du halt um eine Top 20 läufst. Weißt du? Und sie läuft das einfach so runter. Sie hat wirklich so ein verdammt hohes Niveau im Lauf. Mhm. Ja.
Und
wenn sie da jetzt verletzungstechnisch verschont bleibt jetzt, dann...
Wow. Sie ist ja nicht mehr, sie war ja ganz kurz bei Brad Sutton, jetzt ist sie ja schon länger wieder beim
Daniel. Ja, Frank. Sie hat ja erstmal beim bei Brad Suttons Schüler, dem auch der Trainer von der Judy war, der andere Australier.
Cameron, what?
Oh, das muss ich mal kurz überlegen.
Der Gregor überlegt, was interessant ist aber, dass hier der Radkurs ihr sicherlich nicht gelegen kam, weil, wie gesagt, das ist nur Zeitverhaltung, nur gegen den Wind und nur flach drücken. Und auf einem Kurs, wo du ja auch sagst, dass sie am Berg stark ist, der ein bisschen hügeliger wäre, ist ein bisschen, naja, auch vielleicht technisch ein bisschen anspruchsvoller, das würde ihr sicherlich entgegenkommen. Und umso cooler, dass sie sich für das Rennen entscheidet. Und ja, ich glaube auch, das ist ein mega Ausrufezeichen. Und naja, wenn sie halt sagt, sie nimmt es ein bisschen ernster noch, die 70-3-Geschichte, dann macht sie halt mal ein paar Bahn- und Aero-Tests und kümmert sich mal ein bisschen mehr ums Fitting und trainiert mehr auf dem Zeitfahrrad. Und dann wird das, ja, angsteinflößend für die Gegnerin.
Jetzt hilf mir mal, da war die ganze Frauengruppe, da war Lisa Norden mit dabei, da war die Chilenin dabei, waren viele Kunstdistanzler, auch ein paar Mitteldistanzler.
Nicht der Cameron Watt, der jetzt bei der Australier, der jetzt beim Brad Sutton macht. Tja.
Der Brad Sutton hat die Nicolas Bierig trainiert, ja, und die Lisa Norden wurde vom, sag mal, jetzt fällt mir echt, stehe ich echt so auf dem Stau.
Du bist halt auch über 30 langsam, Gregor.
Also langsam wird's, ne?
Hast du ja schon an der Uni heute gehört.
Habe ich gehört, dass so die hohen Frequenzen, ist ganz interessant, ne? Kurze Nebenstory. Haben wir in der Physikvorlesung, sind wir verschiedene Frequenzbereiche durchgegangen. Und man kann ungefähr so hören, so, naja, ich sag mal, 10 Kilohertz bis 20 Kilohertz, wobei das mit dem Alter immer weiter abnimmt. Und unser Prof ist mehrere Frequenzbereiche durchgegangen, also hat sich von unten nach oben immer so hochgehangelt, hat so bei 10 angefangen, 12 und so weiter. Alles ein sehr unangenehmer Ton. Und für ihn ging es dann, war ab 14 Kilohertz war Schluss, ne? Dann war so, für uns war so und er sagt so, ne, ich höre nichts mehr. Und dann gibt's, will er mich verarschen, Alter? Das kann doch nicht sein, wieder hört nichts mehr. Und dann ging es hoch. Und bei mir war wirklich bei 16 Kilohertz war Schluss. Weißt du, neben mir die ganzen 20... Das ist wirklich so, ne? Ich bin ja nun doch 10 Jahre älter als die 20-Jährigen, die da sitzen. Die saßen alle da und haben gejammert und sich die Ohren zugehalten und so. Und ich hab das einfach nicht mehr gehört. Also das war eine Frequenz, die letzten waren bei 18 Kilohertz raus. Fand ich mega beeindruckend.
Also ich habe mittlerweile auch mal geschaut und habe meine Enzyklopädie, die ich immer in der Tasche habe, durchgeblättert. Und ich glaube, du meinst Darren Smith?
Ja.
Ne? Wer wird Millionär? 500.000 Euro Frage.
Meine Güte.
Naja. Auf jeden Fall.
Genau, beim Darren hat sie ja lange trainiert. Okay. Auch so, also der ist ja im Prinzip, hat ja auch viel mit dem Brad Sutton, oder gilt ja so ein bisschen als sein Padawan vom Brad Sutton. Ja, gut, was ich jetzt davon halte, es spielt nicht so viel die Rolle. Auf jeden Fall hat er mit Anne auch sehr viel Erfolg gehabt, wie generell mit vielen Mädels. Ja, ja teilweise vielleicht auch mit ein paar Psychomethoden, okay, wo man sagen würde, naja, okay, bei Männern klappt es wahrscheinlich eher nicht so.
Okay.
Ja, aber da hat sie so auch gerade auch dieses, sie war eigentlich so die erste deutsche Athletin, die auch dieses Squat-Training so mitbekommen hat, ne? Diese Squats, die sich überall rausgebildet haben. Das hat sie mitgemacht, das hat sie vor allem sehr, sehr erfolgreich gemacht und ist dann auch einfach nach Deutschland gekommen, an den Bundesstützpunkt, ist in die Sportfördergruppe der Bundeswehr gekommen. Mhm. Auch einfach aufgrund, weil sie es irgendwie bezahlen musste. Ja. Sie hat zwar Preisgeld gewonnen und so, aber naja, so ein Honorartrainer, das kostet, so ein Lifestyle in Australien und immer auf Reisen sein kostet. Und sie hat schon mächtige Kredite aufgenommen, aber irgendwo musste halt auch mal so kommen, okay, ich brauche jetzt mal doch irgendwo etwas Cash.
Ja.
Und ja, jetzt muss man so ein bisschen meine persönliche Meinung reinkommen. Anna Haug hat ja noch vor Darren Smith bei Dan Lorang trainiert.
Ach, davor auch?
Ja, Anna Haug war eigentlich so mit so die ziemlich erste Athletin vom Dan Lorang, als Dan eigentlich noch so der Studententrainer war.
Okay.
Und als das alles noch so ein bisschen unprofessionell lief, dann hat man lange ein bisschen aus den Augen verloren, hier und da, jeder ist so seine Wege gegangen und irgendwann war dann auch da ein Landestrainer in Baden-Württemberg, irgendwann dann halt auch bei uns Bundestrainer und Anna Haug beim Darren und wie gesagt, ist dann halt nach Deutschland gekommen und meiner Meinung nach hat Darren da auch nicht mit sauberen Methoden gearbeitet, also ist natürlich dann schon so, für ihn ist es natürlich irgendwo Geld, was davon gelaufen ist. Und kam dann schon an, hat mal so Sprüche gebracht von wegen so, naja, okay, jetzt ist vorbei und so. Und weißt du, hat so eine Saat eine Saat gepflanzt von wegen, wo ich, deswegen bin ich da mal so ein bisschen und denke mir so,
nicht fein. Naja. Hat er anscheinend nicht so gentleman-like verkraftet, den Trainerwechsel.
Meiner Meinung nach nicht wirklich.
Wie alt ist Anne Haug? Weißt du das? Ist sie so dein Jahrgang?
Und nein.
Ist älter, ne?
Anna Haug ist, Jahrgang 83.
Oh. 34 Jahre.
Ist noch okay.
Macht sie Olympia nochmal?
Nein.
Nee.
Also das ist, glaube ich, macht also keinen Sinn, ne? Nein, also ganz ehrlich, also
bei Frauen geht ja schon mehr, ne? Nicola Spiering ist ja wahrscheinlich noch älter.
Sie war ja jetzt zweimal bei den Olympischen Spielen, das musst du jetzt mal auch sehen. Also und ehrlicherweise glaube ich, also doch nicht einfach nur, um nur dabei zu sein. Mhm. Wobei, hey, nur dabei sein ist halt so eine Sache. Ich finde, besser man ist vertreten als nicht. Aber wie gesagt, Anna Haug war zweimal dabei. Mhm. Und gerade wenn jetzt so die Konzentration auf Langdistanz geht, denn gerade da, sie ist jetzt nicht unbedingt Top-Schwimmerin. Also sie wird jetzt nicht zurückkommen und sagen so, ach, das Niveau habe ich immer noch. Ja. Und ich glaube, das ist im Schwimmen schon, es wird ein bisschen auch unten gehen, nicht dramatisch, für Langdistanz auf jeden Fall ausreichend. Ja. Aber um halt auf der olympischen Distanz da noch eine Rolle zu spielen, da musst du halt schon, also da darfst du nicht viel verlieren, um halt, wenn du da hinterher fährst, dann, das ist halt das Ding, dann fährst du halt hinterher, da kannst du noch so gut, noch so eine gute Läuferin sein, das Rennen ist dann einfach gegessen und warum? Also das, das würde mich ehrlich gesagt also, sehr wundern, wenn sie...
Und kann sie mit Hitze?
Ja, ich denke, es ist okay, ja.
Auf dem Papier, ich sehe hier ganz großes Startpotenzial. Jemand, der über die Mitteldistanz so schnell laufen kann im Schwimmen, zumindest auf dem Video schon sagt, Langdistanz nichts anbrennt, lass sie mit dem Zeitfahrt ein bisschen verwachsen nach einer Zeit, ein bisschen optimieren. Meine Güte, also die Frau wird auch einen Marathon schnell laufen können.
Denke ich auch, ja.
Die nächste deutsche Hawaii-Siegerin.
Tja, es bleibt abzuwarten, ne? Wie das halt...
Weil sie ist also, ja nicht oft geraced.
Gut, das ist natürlich etwas, das muss man vielleicht auch fairerweise erwähnen, dass sie nicht viele Rennen gemacht hat und sich auch voll darauf vorbereitet hat. Und eine Daniela Rüff zum Beispiel hat ja eine andere Saison gehabt.
Alles klar. Also, aber eine Holly Lawrence zum Beispiel, die sie jetzt 10 Sekunden getrennt haben, die hat alles reingelegt in dieses Rennen nach der enttäuschenden 73 WM.
Ja.
Und von daher hat sie sich ja mit dem Besten gemessen. Dass die Daniela Rüff jetzt vielleicht da nicht ihren besten Tag mehr hatte, glaube ich auch, bin ich ganz sicher.
Ja.
Aber mit der Holly Lawrence ist halt die Beste oder die und die Rüff, die besten zwei am Start. Und sie gehört da jetzt schon direkt dazu.
Denke ich auch. Und es freut mich, also gerade so nach der ganzen Olympiageschichte und so. Und ja, mich haben dann auch so Zeitungsartikel geärgert, wie zum Beispiel Anna Haug, die bleibende Ente und so, bla bla bla. Ja. Und jetzt, weißt du, und jetzt... Und es ist schön, weil ich weiß, dass sie wirklich super hart arbeitet.
Ja.
Also wirklich super hart. Und dass jetzt wieder so was zurückkommt und dann auch Anerkennung zurückkommt, finde ich
absolut klasse. Stimmt das, dass sie so akribisch ist mit ihrer Ernährung?
Weißt ja, du das? Absolut.
Da habe ich mal absolut. So interessante Sachen gehört.
Mega, also wirklich. Also sie ist in allen Bereichen sehr, sehr akribisch. Ich würde sagen, bewundernswert. Meine Sache ist es nicht.
Ja gut, du hast ja aber, auch gerade einen Nutella-Toast gepostet nach unserem Lauf.
Ja, das stimmt. Aber ich kann ja jetzt machen, was ich will. Hobbyprofi.
Ja, das gefällt mir.
Professioneller Hobby. Bin ich professioneller Hobbyathlet oder?
Nee, dafür chillst du noch nicht genug. Du bist Hobbyprofi. Wir müssen da aber, da denken wir drüber nach. Da machen wir irgendwann mal eine Abstimmung, was du jetzt genau bist.
Okay.
Aber
warte. Nee, Anna ist da wirklich extrem akribisch und ging wirklich, also wenn man mal, also ich denke, ich erzähle da nicht zu viel, aber ging wirklich dahin, dass sie sich ihr eigenes Essen zubereitet hat, wo sie wirklich ganz genau wusste, was da drin ist. Und dann vielleicht die eine oder andere soziale Gemeinschaft hat irgendwie ausfallen lassen.
Okay.
Weil dann da vielleicht doch irgendwie zu viel, sehr Verlockung da ist, weil dann doch eher so eine fettige Pizza da ist oder so, ne?
Aha. So läuft das also bei der.
Die natürlich wieder in meinen Magen gelandet ist. Und,
Na gut, wollen wir nicht in den alten Wunden vom Gregor.
Nee, aber wie gesagt, also das ist wirklich, sie arbeitet in allen Bereichen sehr, sehr hart. Okay. Es hat sich jetzt die letzte Zeit oder die letzten Jahre auf der Kunsthand leider, obwohl sie immer noch gute Leistungen gebracht hat, nicht in dem Maße ausbezahlt, gerade auch hauptsächlich natürlich Verletzungen und umso schöner zu sehen, dass es jetzt...
Es wird spannend, was mit ihr 2018 passiert, freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich auch, absolut.
Ja, das war es eigentlich zu Bahrain, oder?
Genau. Was haben wir noch? Dann, Island House.
Island House haben wir eben schon mal kurz angerissen.
Ja.
Dem Christian Blumenfeld, dem Novembermann.
Übrigens, ich habe mal nach, was ich noch rausgefunden habe, VO2 Max Test hat er gemacht, 2016, 87.
Run, VO2 Max.
Ja.
Mhm. Wow. Liebe Leute, nicht nachmachen.
Die Lunge, wenn ihr nicht so eine Lunge habt, so einen Brustkorb wie Blumenfeld, dann könnt ihr platzen.
Ja, aber das ist natürlich hoch, ja. Also, weißt du deine noch? Willst du sie verraten von früher mal? Weißt
ja gut, also über 80 war ich auch.
Hast du 80?
Ja, ich war so bei 84, glaube ich.
Ich hatte 76 als höchstes. Aber da seht ihr, wo die Unterschiede sind, ne? Zwischen 76 und 84 Gregor. Ja. Und wie viel? 87 hast du gesagt?
87 hat er.
Wow. Also, Island House, Überraschungszweiter auch für mich, Terenzo Borsoni, ein Langstreckler.
Muss
Langstreckler
sagen,
haben normal keine Chance da, das ist einfach so, das ist ein Format für Kurzstreckler. Punkt, Ende, aus. Richard Murray letztes Jahr gewonnen.
Ja, aber andererseits finde ich, verkaufen sich die Langstreckler relativ gut in diesem Format. Viel besser als beim Super League zum
das
Beispiel, was wirklich für Kurzstreckler
ist. Das ist richtig für
Kurzstreckler. Irgendwie scheint das Format dann doch relativ gut dafür zu sein. Aber eins mal vorweg, ich verstehe das Konzept vom Island House Triathlon, verstehe ich nicht.
Was verstehst du nicht?
Und zwar, es ist irgendwie auf den Bahamas und irgendwie Internetverbindungen nicht so gut und so weiter, bla bla bla.
Ja.
Aber man kommt nichts mit. Und sie fliegen eine Gwen Jurgensen, ne, eine Olympiasiegerin, fliegen sie da extra hin und die steht dann da und kommentiert. Also erstens sind da nur Zuschauer, okay, geht noch, dann ist es auf
irgendeiner... Es lebt von den Bildern, ja.
Ja, also du siehst nur so ein paar verwackelte Handybilder.
Ja.
Und dann, da ist ja auch kein einziger Zuschauer, da ist ja nichts...
Nee, das stimmt. Kann ich irgendwo, gebe ich dir irgendwo recht? Und so viel Geld wieder reingesteckt wird, ne? Gebe ich dir recht. Also es sind zwar immer Top-Leute am Start und alle kriegen mit, dass da irgendwas ist, aber wer kann denn hier das Race-Format aufzählen?
Genau.
Ich kann es dir nicht aufzählen.
Und irgendwie, also wahrscheinlich scheint das Konzept zu sein, so yeah, coole Bilder, weil das Einzige, was danach siehst, sind so Post-Productions und dann siehst du halt so super viel Slow-Mo und wie sie dann reinspringen. Ja. Und vorher siehst du halt ganz viel, wie sie halt, also dann scheint es nur darum zu gehen, oh hey, sie sind geil im Paradise und hier in so einer coolen Hotelanlage und hier und da. Und dann denke ich mir so, okay, ist es wirklich das Konzept? Also ist ja an sich ja schön und gut, aber mich würde dann doch eher interessieren, wenn ich so ein Rennen hätte und es sind ja schon andere Formate, wo so die Disziplinen so ein bisschen durchmixt sind und man so zeitnah irgendwelche Zeiten. Irgendwelche Rückstände und so weiter, weißt du, so was so ein Sportnerd so ein bisschen interessiert bekommen würde, Das gibt's aber so überhaupt nicht.
Nee, das stimmt.
Und ich habe ein paar Mal probiert, halt so live halt auf Facebook so eine Übertragung zu gucken, aber da habe ich keinen Bock. Wenn jemand mit seinem Handy da steht und eine halbe Stunde lang die leere Straße filmt und wartet, dass halt der erste Mal kommt, da denke ich mir halt so, ey, was soll das? Ja. Weißt du, ein hier so Rekordpreisgelder das und dann werden halt sonst was für Stars eingeflogen. Und ich denke mir halt so, ja, for what?
Also ich glaube, für viele ist das einfach echt so ein netter Saisonausklang mit ein bisschen Taschengeld auf den Bahamas.
Für die Athleten, ja.
Für die Athleten. Aber die sind ja auch alle begeistert. Aber ja, ich verstehe es auch nicht, warum man, vor allem dieses Format, das ließe sich ja auf der Insel da leicht filmen und, ne, und streamen. Also es ist ja nicht so, dass du da monstermäßig was an Kamera-Equipment brauchst, weil ja eben alles so kurz ist und ein Individual Time Trial und ein Sprint Enduro und dann am Ende, die Idee ist ja cool, am Ende dann ein Sprint in der Verfolgung mit Rückständen, ein Sprint-Triathlon 57-20-5, ja, und dann gibt es so einen Zielsprint zwischen dem Ben Canute und dem Bersoni, das ist schon geil eigentlich, ne, und das könnte man auch sich gerne angucken, aber gebe ich dir recht, von daher, ja, und es ist natürlich alles total knapp, ne? Also, wenn man der erste 2:05, also alle Tage zusammen addiert, 2 Stunden 5 insgesamt die Endzeit. Der zweite 2:05, der dritte 2:06, Kienle auf 7, 2:08, Mario Mola auf 11, bisschen überraschend weit hinten, 2:09. Also, ihr seht, wie knapp das ist. Und lediglich dann da Erik Lagerström, Amberger und Hoffmann sind dann mit 4, 5, 6 Minuten Abstand dahinter.
Ja.
Meine Güte, das ist schon eng. Und ja, da ist schon ein guter Mix aus Kurzstreckler und Langstreckler, wobei tendenziell natürlich dann doch die Kurzstreckler immer die Nase da vorne
haben. Ja, wobei ich finde, es ist sehr durchmischt. Richard Murray nicht so dominant wie letztes Jahr. Das hat das ja wirklich ja souverän gewonnen.
Ja.
Dieses Jahr insgesamt Achter. Mario Mola als Elfter ist, glaube ich, sogar gar nicht mehr im Preisgeld. Der hat sich auch schon letztes Jahr dort nicht so gut verkauft.
Warum auch immer, ja.
Das scheint ihm irgendwie nicht ganz zu liegen. Ich kenne ihn aus dem Training eigentlich auch aus als super starken Radfahrer. Das kriegt er irgendwie, weiß ich auch nicht, ob es ihm dann irgendwie auch dann schon zu viel ist, ob die Saison dann halt zu lang ist. Ist die Frage.
Manche bereiten sich vielleicht auch explizit darauf dann vor. Ne? Also der Canut vielleicht dann halt wirklich nach der 73-WM voller Fokus darauf, keine Ahnung. Kann ich mir schon vorstellen.
Also man muss sagen, wenn man mal so guckt vom Athletenprofil, scheint es auch den wirklich sehr starken Radfahrern wirklich sehr, sehr gut zu liegen.
Ja,
Ben Canute, Terenzo Bosoni, Skirman und Royal sind auf jeden Fall auch zwei, auch Ryan Bailey an Platz 5, das sind Kurzstrecker, wo ich sagen würde, okay, natürlich jetzt auch nicht die schlechtesten Läufer, absolut. Ja. Ryan Bailey jetzt nicht, aber auf jeden Fall mehr die Stärke eher beim Schwimmen und auch beim Radfahren. So, Sebi Kienle nur vor Richard Murray und Mario Mola als sehr starker Radfahrer, wobei mich seine Vorbereitung sehr beeindruckt hat. Eine Trainingseite war ja irgendwie mit 10 mal 1 Minute bei 500 Watt.
Von Mario?
Von Sebastian Kienle.
Ach so, okay.
Für ihn, ich hab gedacht so, wow.
10 mal 1 Minute 500 Watt.
Ja, finde ich ordentlich.
Bitte?
Finde ich ordentlich.
Es ist ordentlich, aber haut dich das jetzt um Hocker?
Ja, dich natürlich nicht. Ne?
Aber, nicht, dass ich das könnte. Aber, nee, aber...
Nee, ja, gut.
Watt und halt Wattmesser und alles, ne? Aber wahrscheinlich würde der Leine diese Werte auf... Naja, wie auch immer das...
Ja gut, Leine jetzt mal rausgenommen.
Aber also natürlich, dass der Keen ein super Radfahrer ist, das wissen wir alle. Also,
absolut.
Und Cam Dye ist ja so, ne? Der läuft immer so unterm Radar.
Absolut.
Weil der ist aber mega stark, wenn Windschattenverbot ist. Also auf dem Zeitfahrrad, auf kurzen Strecken ist der Kerl richtig stark. Und der läuft so das Ganze, ja. Aber ich weiß gar nicht, was der eigentlich so für Rennen macht. Weil immer, wenn man mal irgendwas erwartet, dann ist er irgendwie nicht da.
Ist er nicht da, ja, aber dann ist er teilweise so...
Dann ist er da mittendrin.
Im Frühjahr, ne? Genau, im Frühjahr war Super League dabei, dann ist er halt so ein Haustreifler und scheint auch gute Connections zu haben.
Irgendwie, ja,
der wird der irgendwie auch immer... Es sind ja alles Einladungsrennen.
Stimmt, das muss man
Wobei, ja Super League ändert ja den Modus, ne?
Echt?
Ja. Ah. Super League, also die Top 10, die wird wieder eingeladen.
Okay.
Die bekommt wieder automatisch einen neuen Vertrag. Ansonsten gibt es jetzt Qualifier.
Und was wären das für Qualifier?
Es soll eigentlich mehrere Rennen geben. Bisher ist aber nur eins fest. Das ist im September irgendwie in Panticton, wo dieses Jahr hier die Multisport-WM war mit Langdistanz und so weiter.
Ja, ja, stimmt.
Und Duathlon und so. Und auch über mehrere Tage, ich glaube über 3 Tage. Ich glaube, am ersten Tag wäre sogar ein 20 Kilometer Zeitfahren.
Aha, das ist ja mal interessant.
Und ansonsten halt auch wirklich die Formate, die in Super League so abgetestet werden.
Okay.
Und dann kannst du halt, ich glaube, so die Top 4 oder je nachdem, welches Rennen es ist, kannst du dir halt im Prinzip dein ja, deinen Startplatz verdienen.
Okay, das klingt interessant. Aber ja, also...
Bin ich schon fast wieder schwach geworden, habe gedacht so...
doch wieder kurz.
Das wäre so... Das wäre doch nicht so schlecht. Aber ja, dafür müsste man härter trainieren.
Noch?
Ganz ehrlich, ja. Weil letztendlich... es ist, da kommt es schon noch auf Schwimmen, glaube ich, noch ganz schön doll drauf an.
Ja, du als Bleiente im Wasser, ne? Was will man da machen? Kann man nicht anders sagen. Du und Anna Haug, ne?
Aber mit ja, Laufen. Aber es fand ich remarkable, weil gerade Chris McCormick hat es unter anderem gesagt, naja, gerade weil Super League eine Alternative ist, wir hatten es ja so ein bisschen so im letzten Podcast, eine Alternative zum IT-Racing und man ist ja nicht so abhängig von den Verbänden. Mhm. Also es ist lustig, ne?
Kurze Frage an dich.
Ja.
Super League oder Island House, was hat einen höheren Stellenwert?
Für mich Super League.
Für mich auch.
Ich weiß, also,
das kann man gucken, wenn man es will, kann man es gut gucken, ne? Die Übertragung da sind.
Ja, ja, gut. Also gibt es auf YouTube, auf Facebook, kann man selbst sogar im Nachhinein, wenn man auch nicht weiß, wie es ausgegangen ist oder gar nichts weiß, kann man einfach auf YouTube sich die kompletten Rennen reinziehen. Ja. Und ehrlich gesagt, meiner Meinung nach lohnt sich das total.
Ja.
Also wirklich, also ich finde das super attraktiv, es ist irgendwie dann doch ganz was anderes und die irgendwie die gewechselten Mixes, Distanzen. Es ist cool. Es hat wirklich, also meiner Meinung nach ist es wirklich eine Bereicherung.
Ja, was hatten wir denn noch an dem Wochenende? Ironman Cozumel.
Ironman Cozumel. Da kannst du mehr zu sagen. Ich kann eigentlich nur dazu sagen, dass Sebi gewonnen hat.
Genau, also ist für viele, oder naja, doch schon ein bisschen überraschend, ist Sebi Kiene da gestartet. Hat er aber rechtzeitig bekannt gegeben, weil er auch beim Islandhaus Triathlon war und direkt danach weiter nach Cozumel. Und ja, er ist kein Kanonenschwimmer geworden, obwohl er eine 41,36 geschwommen ist. Aber mit den 39,19 von Ivan Rana, warum war ich noch nie in Cozumel? Naja, egal, mit den 39,19 von Ivan Rana wird das ins Verhältnis gesetzt. Aber ganz klar, Business as usual für ein Kinde. Also ich habe da Fotos gesehen oder auch Videos auf dem Bike. Da hat er auf Hawaii anders geguckt am Bike. Ist klar die schnellste Zeit hier gefahren. Also der war... Ich weiß, es ist schwer zu sagen, also oder hart zu sagen bei der Langdistanz, aber das war nicht sein absolutes Leistungslimit.
Nein, also immer, ja gut, ist ja kein Geheimnis, für Sebi ging es darum, frühzeitig Hawaii klar zu machen. Ja. Und das ist ja generell eigentlich ein Trend, der jetzt gerade so kommt, oder? Meine Lionel Sanders hat das in Arizona gemacht.
Ja.
Auch überlegen.
Ja.
Es gab ja diese krassen Trainingseinheiten, die er gepostet hat.
Der Lionel,
wo man ja schon gedacht hat, oh, was hat er denn auf Arizona vor?
Ja.
Im Nachhinein, ja, war das dann immer noch eine super Top-Zeit.
Super Leistung, gute Zeit, ja. Gut, als ein Sebi Kienle, ne, diesen Sommer Ironman, warum soll es nicht mal ein Sommer-Challenge werden, ne? Und er geht mal wieder nach Rot. Macht ihm jetzt so, schafft es ihm Luft, dass er sich wirklich im Sommer
alles... Ist?
Ich glaube schon.
Viele sagen ja immer so, naja, du kannst Hawaii viel besser vorbereiten, wenn du halt die Quali direkt danach holst. Aber denkst du, dass es wirklich so ist?
Warum? Also da sehe ich jetzt... kein Mehrwert drin, weil der Sebi macht so oder so einen Sommer Ironman. Natürlich, sonst hat er nicht unbedingt so die super Wahl. Hat halt Frankfurt gemacht, bietet sich an, kriegt die Quali und. Aber wenn er mal nach Rot will, naja, sonst muss er halt ein bisschen mehr taktieren. Und so kann er seinen Plan machen wie jedes Jahr. Und den Sommer Ironman, und der ist halt eine Challenge vielleicht, und dann geht er nach Hawaii. Oder er sagt, er schmeißt alles andere um, und weil es ja dieses Jahr auch wieder nicht geklappt hat, aber ich glaube nicht, weil auf dem Papier war es zwar nicht so doll, aber ich glaube, der war näher dran, ganz vorne, als es viele denken.
Mhm.
Ich glaube, sie haben sich da so ein bisschen auch unter Druck setzen lassen auf dem Bike. Frodo genauso. Da waren ein paar taktische Fehler dabei, weil so weit, wie der von seinem normalen Lauf weg war von der Zeit, das passiert ihm nicht nochmal, glaube ich schon. Die haben hier von dem Cameron Worth, da dem Superbiker und so weiter und der Lionel, und dann ist da eine Dynamik reingegangen, die nicht für jeden von Vorteil war und vielleicht auch nicht für den Sebi.
Ja.
Also muss man einfach sagen.
Ich denke eigentlich auch, dass die Leistung Weltklasse war. Ich habe immer ein kleines Problem damit. Also es ist ja schön und gut, wenn man groß denkt, aber wenn man so sagt, so Riesenenttäuschung und diesmal keine WM-Medaille, ja. Denn meiner Meinung nach wird einfach das Niveau auch immer dichter. also du siehst es ja auf der Mittelstrecke, siehst es ja extrem, gerade wenn viele Athleten auch wechseln und dann einfach die Leistungsdichte dichter wird,
ja.
Dann ist es schwieriger. Dann ist es auch irgendwie so, und ja, und das habe ich irgendwie so jedes Jahr das Gefühl, dass es auch einfach schwieriger wird. Und dann ist es halt auch immer schwer zu sagen, so, ich bin so enttäuscht, ich habe so, aber gut, letztendlich, wenn man das nicht wäre, dann hat man wahrscheinlich auch nicht die Leistung erreicht, die er erreicht hat. Aber, ja, manchmal denke ich mir so, sieht er vielleicht auch so, hey, come on, also, du hast doch eigentlich, du hast doch abgerufen, was du kannst.
Ja, sicherlich, also um Gottes Willen. Aber es wird auf jeden Fall spannend mit ihm, was er jetzt da, wie er seine Saisonplanung macht. Normal ist er ja auch immer sehr spät in die Saison gestartet, vielleicht wird es diesmal noch später, weil ich habe auch Posts gelesen, dass er sich sehr auf die Pause freut. Ich weiß gar nicht, wie viele Monate er jetzt am Stück weg war, weil er auch immer schon 6 Wochen vorher nach Hawaii fliegt. Ja, also der war ewig nicht mehr zu Hause und von daher ist sonst immer da in Cannes oder so in die Saison gestartet und vielleicht macht er diesmal ja noch später, wer weiß. Aber wir werden es sehen und auf jeden Fall für ihn, ein bisschen Weihnachtsgeld hat er auch noch verdient, das denke ich wird auf jeden Fall spannend, wo er dann 2018 am Start sein wird. Sonst kann man bei dem Rennen eigentlich...
Ah, du vermutest ein Challenge-Rennen.
Bitte?
Du vermutest
ein Challenge-Rennen. Ich vermute Challenge-Rot, ganz okay. Klar, ganz klar. Also es ist ein super geiles Rennen und er weiß auch, dass er da auf dem neuen Kurs diesen Rekord nicht mehr brechen kann, ganz klar. Aber ein Challenge-Sieg ist auch mal gut. Challenge-Rot hat er noch nicht.
Hat er noch nicht gemacht?
Nee. Schon gemacht hat er es schon.
Hat er schon?
Der erste Langdistanz war da, ja, der hat gerade Sub 8 damals. Da hat aber der Andy Rehlert gewonnen, ich glaube, es war sogar das zweite Jahr. Mit der Weltjahresbestleistung, 4.741. Also ein oder zweimal hat er es schon gemacht. Ich glaube aber, er hat es noch nie gewonnen. Also wenn das zweimal, weil in dem Jahr hat der Rehlert natürlich gewonnen.
Ich denke auch
nicht, ob er es nicht. Vielleicht ist das noch so in seinen, will das in seinen Palmares nochmal stehen haben. Von daher glaube ich kein Ironman Frankfurt mit Sebastian Kienle.
Aber vielleicht mit Jan Frodeno?
Glaube ich auch nicht.
Meinst du auch nicht?
Nee, glaube ich auch nicht.
Nee. Nachdem dieses Jahr ja so ein bisschen die Taktik war, naja, wir halten uns zurück und so, machen sehr, sehr wenig Rennen.
Nee, also ich glaube schon, dass er mehr raced im nächsten Jahr. Aber ich glaube nicht, dass er unbedingt nach Frankfurt geht, ehrlich gesagt, weil, naja, in Frankfurt kommen ja schon immer auch so mit die Besten hinter Hawaii. Und irgendwie, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen blöd, aber irgendwie meine ich ja immer, dass er den Allerbesten bis Hawaii aus dem Weg gehen möchte. 73 WM, die ist ja wieder ausgelassen. Kann ich verstehen. Rot, klar, sind in Rot auch gute Gegner. War jetzt in Österreich dieses Jahr gut, da war er krank, aber auch das Jahr, wo er die Weltbestzeit in Rot hatte, das war halt so ein Projekt, war auch cool. Aber irgendwie, naja, so richtige Gegner auf seinem Level, das traut man sich gar nicht zu sagen, waren aber nicht am Start. Und ich glaube nicht, dass er jetzt da, es sei denn, er will gerade, Patrick Lange vermutlich wird in Frankfurt starten und es sei denn, er will gerade Revanche für Hawaii. Dann, wer das direkt möchte, der geht nach Frankfurt. Weil wer mit mir wetten will, ich wette, dass Patrick Lange in Frankfurt startet, ohne dass ich es weiß.
Ja gut, aber natürlich als mega Local Hero.
Ja. Vielleicht will der Frodo gerade da ein Zeichen setzen vor Hawaii. Das wäre der einzige Grund, warum ich glaube, dass er nach Frankfurt gehen könnte. Aber insgesamt würde ich nicht drauf wetten. Ich glaube, der macht irgendwie ganz was anderes. Ich glaube, dass viele Ausländer kommen werden nach Frankfurt. Nur bisher war das ja immer so deutsches Terrain. Und mein Top-Favorit für Frankfurt 2018 ist niemand anderes als Andy Böcherer, der ewige Zweite in Frankfurt.
Oh.
Und der immer ganz weit vorne dabei. Ich weiß, der hat keiner so richtig am Zettel, aber der war immer ganz knapp ist er hinterm See, wie jetzt die letzten beiden Jahre gewesen. Und der hat es verdient nochmal.
Sind wir mal gespannt, ja?
Weiter Ausblick nach Frankfurt. Nee, das war es zu Cozumel. Sonst finde ich, gibt es da nichts Spektakuläres. Rennen der Damen war jetzt auch nicht super spektakulär. Was ich schön fand beim Damenrennen, die Sonja Theisig, ne? Platz 3.
Ja.
Wie alt ist sie jetzt? 41?
Hat sie mal im Laufen gerichtet. Nachdem das Anja Biranek im Laufen leider nicht rüber retten konnte. Mhm, auch Athletin vom Dan.
Anja Biranek?
Ja.
Echt? Oh, das wusste ich gar nicht.
Glaube ich. Wenn ich jetzt hier nichts...
Sie ja, haben sich mal einschalten.
Ja, verrate ich halt.
Hier, wir können ja offen reden hier. Ne? Also wenn es geheim war, dann jetzt nicht mehr.
Ja, aber doch, klar, also das ist kein Geheimnis. Also,
okay, ja, kann sein.
Er teilt ja auch alle möglichen Sachen, also hat ja auch so geschrieben hier, ne, dass sie ja trotzdem, dass es gut findet, dass sie bis zum Schluss gekämpft hat und so.
Ja.
Nein, Anja trainiert beim Dan.
Okay.
Anja Beranek genauso wie auch Anja Knapp und auch Anna Haug, die ja auch eigentlich schon alle zusammen im Trainingslager waren, jetzt irgendwann gewesen im Las Plaitas.
Auf
Fuerteventura.
Ja, da profitieren alle von. Ich glaube auch nicht, dass man das komplett trennen muss. Kurz- und Langdistanzler und so. Gerade wenn es unspezifische Trainingslager weit weg von den Saisonhöhepunkten sind. Ich halt glaube, da profitiert man total von.
Denke ich auch. Gerade Beispiel auch Justus Nieschlag ist gemeinsam mit Franz Löschke in Girona gerade.
Im neuen Hotspot, das fährt nach Girona.
Gefällt mir gut, die Entwicklung. So dieses, generell dieses Aufbrechen und so, gerade jetzt so in der frühen Phase.
Der Kiene war doch früher schon immer mit dem DTU-Kader im Plaitas. Warst du da auch
mal? Ja, er war einmal mit uns da im mit einem Trainingslager dabei. Das war nur so ein bisschen problematisch, weil wir kamen da direkt aus der Pause.
Okay.
So, also es war halt November, wir kamen direkt aus der Pause und er kam quasi direkt aus Hawaii und hat sich noch auf irgendein Rennen vorbereitet.
Okay.
Also er war noch so voll dabei und so und deswegen waren eigentlich so die Radausfahrten, weißt du, wir haben erstmal wieder angefangen, sind erstmal zum ersten Mal wieder auf die Rennräder gestiegen und so und er kam so direkt an.
Scheibe und Zeitfahrrad oder?
Nee, schon noch mit Rennrad, aber ja gut, denn wenn er halt drückt, dann drückt er auch mal so ganz gerne einfach so seine 250, 260 Watt und dann muss halt immer sagen so, ey, sorry Sebi, aber
für Grundlage
bist du flott. Ja. Das ist mir für Grundlage so die ersten paar Wochen einfach, das ist mir einfach zu schnell.
Ja.
So und deswegen war das das war leider ein bisschen problematisch, wenn der eine noch so, wenn du eigentlich im Einstieg bist und der andere ist eigentlich noch so, kam gerade eigentlich von unserem Wettkampfhöhepunkt und steigt dann wieder ein und will so ein bisschen, da muss man halt schon so ein bisschen aufpassen, was man macht.
Aber habt ihr so Schwimm- und Laufeinheiten zusammen da
gemacht? Wir haben vieles zusammen gemacht,
okay.
Ja. Schwimmeinheiten, das war halt auch, da konnte er also im Training auch gut mitarbeiten, haben wir ihn teilweise sogar nach vorne geschickt.
Ja, und wenn er in Form ist?
Aber generell ist natürlich, also schon gut, weil es einfach ein anderer Input ist und so und der Sebi hat ja auch super viel Erfahrung und wir waren ja da auch mit vielen Jungschen dabei und für die ist er ja auch einfach ein Hero, muss man einfach sagen.
Ja,
und,
ist auch richtig, zu Recht.
Und für ihn aber umgekehrt ist es aber eigentlich auch ganz geil, einfach mal so, denn du hast irgendwie so eine Gruppe, du hast dann auch immer so ein bisschen was anderes, so eine nochmal andere Dynamik.
Ja.
Und aber letztendlich irgendwann, klar, haben wir so ein paar Läufe gemacht und so, beim Schwimmen hat er sich immer mit angeschlossen und so. Aber auf dem Rad haben wir ein paar Einheiten zusammen gemacht, aber ansonsten musste man einfach anerkennen, okay, spätestens wenn er im Übergangsbereich trainiert, dann macht es für uns da keinen Sinn mitzumachen. Da hat Thomas Hellrege hat ihn da viel begleitet.
Okay. Hell on Wheels, nicht ohne Grund.
Von
daher, Sebi hat jetzt seine Pause sich verdient. Ja, was
gibt's
sonst noch? Du hast einen Europarekord.
Ach so, oh, jetzt gehen wir so weiter. Ja, ich bin jetzt Europarekordler, ja.
Ja, der Gregor und 99 andere Wiesbadener Schwimmer sind Europarekordhalter. Ich habe die Cut-Off-Zeiten leider nicht erfüllen können über 25 Meter Kraul.
Ja, also es ging um die 100 mal 25 Meter Freistil-Staffel.
Ja.
Ne? Also es darf, das Reglement sagt, 100 Schwimmer, jeder darf auch nur einmal schwimmen, 100 mal 25. Und der Rekord vorher, der Europarekord, stand 25 Jahre, wurde von einem schwedischen Verein gehalten und von uns jetzt souverän mit 8 Minuten,
acht Minuten
gebrochen.
Sehr gut.
Aber wir sind relativ knapp am Weltrekord gescheitert.
Ah.
Den hält ein neuseeländischer Verein in 21:20 und wir hatten so knapp über 22.
Okay.
Ich habe aber schon unten hören, dass dass es so Bestrebungen gibt für nächstes Jahr. Wenn wir nur noch den nehmen könnten und so. Und wir haben uns bei diesem Wechsel, also weißt du, hier so Staffelabschlag und so, viel Zeit gelassen, war ein Fehlstart.
Guck mal,
du hast ja, du hast 100 Möglichkeiten, dass irgendwie einer zu früh springt oder so und dann ist es vorbei.
Ja.
Ah, da kann man auch und so, die 40 Sekunden sind drin, ist schon lustig.
Und keiner will es versauen bei Trainer Grossmann.
Richtig. Aber es ist lustig, dass eigentlich wirklich fast jeder gefragt wurde, außer du, Matthias.
Tschüss, werde ich auch mit dem Trainer Grossmann nochmal besprechen, was da los war. Ich hätte es geschafft. Die Zeit hätte ich geschafft, bin ich sicher. Wie viel musste man schwimmen?
Ich glaube im Schnitt unter 16 Sekunden.
Unter 16.
Also oder unter 15 oder so.
20 mit Startsprung. Easy going. Aber ich glaube, er hat Angst, dass Triathleten, die auf der langen und Mittelstrecke unterwegs sind, dann doch Fehler beim Wechsel machen. Von daher, na gut, Gregor hat ihn jetzt.
Aber ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. So Europarekord.
Juniorenweltmeister, Europarekord und wer weiß, was alles noch kommt.
Das ist der Wahnsinn.
Warten wir ab. Ja, am Sonntag geht es für mich und einen Teil der Squad ins erste Trainingslager der neuen Saison. Auf diese schöne, unbekannte Baleareninsel Mallorca oder so ähnlich heißt die. Gregor kann leider noch nicht mit. Der muss noch die Schul-Unibank, wollte ich sagen, drücken. Bis ja. Weihnachten.
Ja. Für mich geht es dann erst direkt nach Silvester los.
Oh ja, das wird spannend.
Dann machen wir auf die Kanareninsel nach Lanzarote. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich da wieder hinmache ins Trainingslager. Ne?
Und dann sind deine ganzen alten Boys wieder bestimmt.
Wahnsinn.
Javi und Co. Warten wir mal ab. Aber das Plaitas ist natürlich schon cool. Und jetzt bist du ja ein Longo.
Das Plaitas ist auch für Adventure. Das ist das Club Lasanta.
Das La Santa.
Ist ja vollkommen raus.
Ich bin im Plaitas bin ich nie. Ich bin immer im Lasanta. Von daher nur, weil wir
du warst noch nie im Plaitas?
Doch, einmal. Aber im letzten Jahr war ich
was ist besser?
Lasanta ist zehnmal besser.
Zehnmal besser?
Ah, natürlich. Du hast 350 Meter Pools.
Okay, jetzt mit dem. Ich war noch nie mit der Erweiterung. Ne?
Das
ich war
ist wirklich super. Also, und wenn du so ein bisschen so ein schöneres Häuschen, eine von diesen Villen da zum Pool hast, ist das auch total nett.
Ich möchte auf jeden Fall eins der schöneren
Häuschen. Wir kriegen es eh nicht.
Nein. Ich dachte, wir sind Lifestyle.
Ja, eigentlich schon.
Müssen Lifestyle, wir mit Hobby
Trainer Bros. Grossmann nochmal reden. Also, letztes Jahr war ich ja in einem von den schönen. Wir werden es sehen. Aber ach, die Möglichkeiten sind wirklich da mega. Und das Essen ist auch okay. Ja. Und unser Ziel bei Vollverpflegung soll es ja sein, nicht schwerer nach Hause zu kommen.
So ja.
Von daher. Nee, aber das wird spannend und cool.
Da hoffe ich auch so ein bisschen meine Stunden nach oben zu ziehen.
Die werden sprunghaft nach oben gehen.
Ist jetzt so.
Und dann, wir machen jetzt schon eine Ankündigung fürs Race.
Jetzt schon Ankündigung? Warum machen wir es schon official?
Oh, nee, kann man, nee, dann machen wir noch
nicht. Oder muss man schon anmelden?
Ja, du musst das anmelden, ja.
Wann denn jetzt?
Ja, bald schon. Ja, also nicht, dass wir da stehen. Vielleicht geht es auch noch im Ort, aber nicht, dass wir stehen und es geht nicht. Also, weil es aus ist. Ne? Heutzutage.
Ist das aus?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich okay. Nicht. Aber.
Ne? Okay, aber wir melden an. Ne?
Sicherheitshalber.
Lieber erstmal anmelden.
Sicherheitshalber
ja.
Melden wir an.
Ja. Weil da so. 100 mal 100 Meter steigt. Nee,
darüber will ich nicht mehr reden. Ja, so gut. Sieht der Dezember aus. Und ja, die nächste Sendung schalten wir mich aus Mallorca dazu.
Ja.
Irgendwie, ne?
Wieder in das zwei Wochen.
Wenn wir technisch.
Du kannst aus Malle. Das kriegen wir hin.
Ja.
Du kannst aus Malle berichten, was abgeht. Ich kann sagen, was hier nicht abgeht.
Genau.
Ob ich mal einen Stundenschnitt ein bisschen nach oben schrauben kann. Ist halt so, das ist interessant. Ne? Ich habe ja so am Anfang gesagt, so, ey, was willst du machen und so. Und so, ich habe gesagt, so, ach naja, 15 Stunden so als Minimum. Und was halt so als Plus raufkommt, kommt drauf.
Von früher halt.
Und ich habe allein schon letzte Woche, muss ich schon sagen, naja, 10 Stunden.
Ja, liebe, meine ganzen.
Tut mir ja leid, ne? Also, man,
an meine ganzen anderen Athleten, die das hören, ja, nehmt euch kein Beispiel am Gregor, der ist ein bisschen das Sorgenkind, aber der hat natürlich auch da ein bisschen andere Reihenfolgen, wie das, was die Prioritäten angeht und das ganz zurecht.
Ja.
Aber da werden wir die Stunden schön nach oben schrauben. Im Lasanta. Spät im Januar. Ja. Und wir hoffen mal, dass es hier im Dezember nicht zu schlecht wird. Wobei, was macht deine Swift-Karriere? Wirst du irgendwie eigentlich, wenn du da genug Rennen bestreitest und gewinnst, irgendwie Anteilseigner, wenn es eine AG wird oder so?
Muss man mal sehen, ne? Aber ich kann jedem empfehlen, sich bei swiftpower.com anzumelden. Das ist so eine Internetplattform, die eigentlich von Swift unabhängig ist, aber die letztendlich so alle Rennen protokollieren und eigentlich auch so ein bisschen drauf achten. Also wenn so ein paar, wenn jetzt irgendjemand dort in dem Rennen, keine Ahnung, seine 5 Watt pro Kilogramm durchdrückt und du denkst so, nee, okay, alles klar. Mhm. Er wird da auch schon aussortiert, wenn jemand zum Beispiel keine Herzfrequenz anhat und so. Die gucken so ein bisschen okay. Auch das, wenn ich, zum Beispiel jemand sich, also du kannst dich ja in A, B, C, D Kategorie anmelden. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube zum Beispiel über 3,5 Watt pro Kilogramm ist A Kategorie und dann und so weiter. Und dann wirst du auch automatisch so ein bisschen eingeordnet oder dir wird gesagt, ey, starten jetzt mal A oder B Kategorie.
Ja.
Das ist eigentlich ganz lustig. So, da kann man nochmal die Ergebnisse sich reinziehen. Ja, aber ich warte noch so ein bisschen auf mein Podium, ehrlich gesagt, bei dem Rennen.
Okay.
Es hat nie gereicht, weil ich sagen muss, ich bin einfach zu ungeduldig im Schlusssprint. Ja. So, von der Power ist es eigentlich okay, aber zweimal war ich eigentlich, würde ich sagen, naja.
Ist, zu früh am Gas haben.
Zu früh, ja, zu früh aus dem Wind raus und dann mega verhungert und ist dann einfach nicht ins Ziel gebracht.
Okay.
Aber. Ich möchte jetzt, also demnächst muss ich mal ein bisschen mehr wieder so eher kürzere Sprintprogramme machen.
Mhm.
Also Race natürlich, es macht halt einfach so mega viel Bock. Und wenn da halt schlechtes Wetter ist und so, irgendwie mal am Wochenende, Ich muss mal irgendwie einen Post machen, ob dann vielleicht irgendjemand mal so vielleicht einfach mal mitmachen will. Ich habe gesehen, der Florian Angert, der ist auch schon das eine oder andere Race gefahren.
Ja, okay.
Das wäre zum Beispiel auch mal ganz lustig. Oder jemand anderes vom Tag-Team. Denn es ist immer ganz witzig. Ansonsten muss ich mal so ein bisschen mehr Sprintprogramme machen, weil so ein Stundenrennen haut auch immer ganz schön rein.
Das stimmt. Auch hier, liebe Athleten, nicht ein Beispiel, also kein Beispiel an Gregor nehmen, bitte. Das wollte ich sagen. Aber ja, Swift, brutal, wie das wächst. Letztes Jahr gab es auch schon überall Smart Trainer und so weiter. Da gab es so ein bisschen, aber mittlerweile, man ist ja schon uncool, wenn man draußen fährt.
Kommt aber es ist nicht gerade so eine Bewegung von wegen, alle fahren auf Swift und so. Ich fahre draußen.
Ja, also gibt's ja jetzt auch, ne? Ich bin da auch einer der Anführer von. Nein, aber ich finde, wenn das Wetter schön ist, kann man ruhig auch draußen fahren. Aber sonst, um Gottes Willen, ist es toll, was man mittlerweile für Möglichkeiten hat.
Ja, es ist mega. Also, ich feiere es total. Und wie gesagt, natürlich habe ich auf swiftpower.com schon meinen Account und so. Ich habe aber noch nicht
ganz gecheckt.
Es gibt ja so Teams und so alles, ne? Du kannst ja so ein Team beitreten und so. Und ich habe auch noch nicht, ich würde gerne selbst einen starten, aber ich weiß nicht, wie man wieder, habe noch nicht.
Ja, müssen wir mal.
Da hat mir noch die Zeit gefehlt, mir irgendwie da so reinzufuchsen.
Ja.
Ja.
Let's see.
Wird sich entwickeln.
Na gut.
Gut, wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde sechs gelabert.
Okay. Ja, es war halt auch viel und es waren ja auch interessante Races und ja, jetzt gehen wir in die Adventszeit ist schon. Weihnachtsmarkt, Glühwein und Co.
Ja.
Und Training.
Und Training. Ich werde vielleicht beim Lauf mal so vorbeilaufen, meinst du, also beim Lauf meinst du halt und durch und dann, naja.
Soll ja auch viele Kohlenhydrate enthalten.
Weil ganz ehrlich, so viel Zeit, alle sagen mal so gemütliche Zeit und so, aber letztendlich, ja, ganz ehrlich, wenn du ein arbeitender Age-Grupper bist und so und irgendwie dein Training durchziehst, wie oft landest du auf dem Weihnachtsmarkt? Oder?
Ja,
oder
ist nicht, also oft,
überhaupt
nicht oft.
Nee, oder?
Nee, das stimmt.
Und auch so, ehrlich gesagt, gemütliche Zeit irgendwo, also ich will jetzt hier nicht den schwarzen Peter an die Wand malen, aber so, oh, es geht mit den Geschenken los, weißt du, ich muss jetzt in der Studentengruppe, muss ich wichteln, man muss mich schon wieder ausdenken, oh Gott, ja, was kann ich für die jetzt besorgen, oh scheiße.
Ja, für die Kids.
Für die Kids.
Was kann der Grandpa da besorgen? Keine Ahnung. Ja, das ist also stressig auf jeden Fall, deshalb, ich war noch nie in einem Trainingslager in der Adventszeit, muss ich zugeben, dies Jahr zum ersten Mal.
Du machst es schon einfach,
du haust einfach ab. Ich mach's mir einfach, ja. Verteile alle noch Adventskalender vorab, die ich zu verschenken habe und dann geht's in die hoffentlich, naja, 15 bis 17 Grad sind es auf Malle, von daher freue ich mich drauf.
Genau, so machen wir es.
Gut.
So, bevor wir jetzt weiter Nonsens hier labern.
Genau, wenden wir es. Wir hören uns in zwei Wochen.
Bedanken wir uns fürs geduldige Zuhören. Und
es war mir wie immer eine Freude.
Wie immer, ebenfalls Dito. Bis denn. Ciao.